häufigere Hitzetage, intensivere Hitzewellen und vor allem weniger nächtliche Erholung. Und um das geht es letztlich, wie wir mit dem zurande kommen.
Herzlich willkommen zum ClimateCast, dem Klimabündnis-Podcast, gefördert vom Land Kärnten. Wir sind Hanna und Benji.
Und heute geht es um das Thema Hitze. Genauer gesagt um den ersten Kärntner Hitzeschutztag, der im Juni in Villach stattgefunden hat.
Habe ich dir eigentlich schon erzählt, was ich bei meiner Recherche über Facts und Hitze aus dem Tierreich herausgefunden habe?
Na, schieß los.
Und zwar, der Weißstorch kann nicht schwitzen.
Mhm.
Und deswegen beschmiert er sich als Sonnenschutz seine Beine mit seinem flüssigen Kot.
Na geil.
Und das im Kot enthaltene Wasser entzieht seinem Körper dann beim Verdunsten die Wärme.
Mhm. Okay. Das müssen wir Menschen ja zum Glück noch nicht machen. Hoffe ich.
Gott sei Dank.
Aber wir stehen vor denselben Problemen wie der Storch, denn es wird immer heißer. Das habt ihr bestimmt alle schon festgestellt. Und wir müssen irgendwie versuchen, damit umzugehen. Und genau darum, um dieses Thema, ging es auch beim ersten Kärntner Hitzeschutztag in Villach. Da haben Expertinnen und Organisationen darüber gesprochen, warum es immer heißer wird, was bereits für Maßnahmen getroffen wurden und noch getroffen werden müssen und wie wir uns an heißen Tagen am besten verhalten und wie wir uns schützen können.
Das haben wir und die CHS Villach medial begleitet. Und die einleitenden Worte hört sie jetzt von Sophia Köck.
Wie Sie eben erfahren haben, sind wir eben Medienschüler der CHS Villach und wir haben eben auch ein paar Videos und auch Clips produziert, die euch heute hier gezeigt werden. Unter anderem haben wir die Cool Down Places in Mölltal verfilmt. Das war eine vierte Klasse in unserer Schule. Die hat Rastplätze am Ufer der Möll verfilmt, um eben zu zeigen, wo man sich an warmen Sommertagen eben an kühleren Orten begeben kann. Wir haben eben auch ein Video gefilmt, wo man Statements von hier anwesenden Personen sieht über den Klimawandel, über die Klimaerwärmung und über den Hitzeschutz. In den letzten Jahren haben wir unter anderem sehr viele Preise gewonnen, auf die wir alle sehr stolz sind. Unter anderem eben auch in New York und in Palm Springs. Was sicher auch noch erwähnenswert ist, dass wir die beste Schule in Österreich sind. Wir sind momentan am ersten Platz der österreichischen Film- und Medienschulen und unter anderem von Konkurrenten von Graz, Wien und Lienz.
Aus welchem Netzwerk sich der Kärntner Hitzeschutztag zusammensetzt, erzählt uns jetzt Gesundheitslandesrätin Dr. Beate Brettner.
Ich möchte gleich am Anfang auch erwähnen, dass diese Initiative zum ersten Hitzeschutztag aus einem Kooperationsnetzwerk herausgekommen ist, das da besteht aus der Landesregierung, nämlich aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Umweltbereich, aus dem Klimabündnis, aus der katholischen Kirche. Aber auch die Fachhochschule ist in diesen Themenkreis sehr involviert und hier wird auch laufend vernetzte Arbeit geleistet.
Ich sage es ganz offen, das kann nicht mehr so weitergehen.
Wir haben Wissen genug, um hier zu handeln.
Einer der Kooperationspartner des Hitzeschutznetzwerks ist die katholische Kirche. Und was die sich speziell am Standort Klagenfurt ausgedacht hat, um der Hitze zu entkommen, das hören wir jetzt von Dr. Beate Brettner und Bischofsvikar Hans-Peter Premur.
Die Kirchen werden geöffnet sein über den Sommer, also als Refugien, als Zufluchtsorte. Auch die kirchlichen Gärten werden geöffnet sein, um hier Ruhe zu finden und hier auch Abkühlung zu finden.
Es ist ein besonderer Ort, mitten in der Stadt, in einer Hitzeinsel umgeben von Lokalen in der Ausgehmeile sozusagen von Klagenfurt. Also ein Ort, wo es wirklich auch um Abkühlung geht und wo es dringend notwendig ist. Es findet hier auch Kultur statt, in begrenztem Maß öffentlich. Das sind zwei junge Vertreter, die diese Wände besprayen. Und auch das soll weiterhin in diesem Garten stattfinden können. Die Graffitis sollen hier Platz haben, aber auch das ruhige Gespräch der 90- oder 80-Jährigen oder 70-Jährigen oder der Mutter mit dem Kind, die einmal kurz vorbeischauen. will. Das ist ein Pilot. Das Ziel wäre natürlich, ein Netzwerk von solchen kleineren und vielleicht auch größeren Refugien aufzubauen in den nächsten Jahren.
Zukunft funktioniert nur in Kooperation mit allen, sei es Kirche, sei es Land, sei es Stadt.
Wir können nicht einzelteilig da die Welt retten, sondern wir müssen alle gemeinsam am richtigen Strang ziehen.
Die Wissenschaft hat vor 40 Jahren in Villach bereits festgehalten, wenn sie die Treibhausgase, CO2, Methan, zusammenzählen und die Erwärmungen errechnen, die sind tatsächlich vor 40 Jahren bereits darauf gekommen, dass, wenn nichts passiert, im Jahr 2030 wir eine Erwärmung von 2,5 Grad haben werden. Und ich denke, das zeigt eindrucksvoll, wie recht die Wissenschaft vor 40 Jahren bereits gehabt hat. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das in die Welt hinauszutragen. Und wir selber sollten am besten damit anfangen.
Wie wichtig es ist, die Wissenschaft ernst zu nehmen, habt ihr nun von Frau Landesrätin Sarah Schaar gehört. Die nächste kreative Idee stammt aus dem Programm Klimawandel-Anpassungsmodellregion oder auch KLAR und heißt Cool Down Places. Und was das genau ist, erklärt uns jetzt KLAR-Managerin Dr. Sabine Seidler.
Also die Cool Down Places sind natürliche, kühlende Orte. Sie passen natürlich auch super zum Trend dieser Coolcation. Sie sind errichtet an Flüssen, an Teichen, an Seen, im Wald. Es können natürlich auch Plätze sein, wo Bäume stehen, wie zum Beispiel, ich habe gehört, auch dieser Platz ist ein Cool-Down-Place in hier in Villach und der eignet sich natürlich auch wunderbar. Die Ursprungsidee ist aus dem Mölltal heraus entstanden, aus Großkirchheim. Also unser Ziel wäre, dass wir ja vielleicht ganz Kärnten mit Cool-Down-Places sichtbar machen und auch die Begründung, warum die Cool-Down-Places sich als Cool-Down-Places eignen, ist einfach natürlich Hitzereduktion, Gesundheitsförderung, also auch das Wohlbefinden auch zu steigern.
Eine andere spannende Idee, um an heißen Tagen die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern, wurde in Villach umgesetzt. Details dazu erzählt uns jetzt Diplom-Ingenieur Wolfgang Faller von der Abteilung Stadtgrün in Villach.
Ein Beispiel, für das ich jetzt da vorne stehe, ist eben die grüne Achse Innenstadt. Einen Teil dieser grünen Achse Innenstadt haben wir jetzt fertiggestellt. Der bedeutendste Teil ist eben die Baumpflanzungen am Hauptplatz, die sehr aufwendig gewesen sind. Man muss sich denken, dass dieser Hauptplatz in Villach, seit er besteht, nie Bäume gehabt hat. Das ist ein historisches Ereignis, was wir da geschaffen haben, der sowohl eine Symbolkraft hat, als auch eine gestalterische Wirkung und eine Steigerung der Lebensqualität in der Innenstadt, wie wir hoffen. Es ist Gott sei Dank einstweilen alles gut gegangen. Es sind 10 neue Bäume gepflanzt worden, schon mit einer stattlichen Größe von einem Stammumfang in einer Meter Höhe von 50, 60 Zentimeter. Die ersten 4, die wir schon letztes und vorletztes Jahr gepflanzt haben, sind einmal gut angewachsen. Die letzte Garnitur mit den 6 Bäumen ist jetzt am Kämpfen mit der Hitze, mit der Verdunstung. Wir sehen, 2 Bäume leiden sehr stark, aber wir denken, dass wir sie weiterbringen. Und der Clou an diesem Projekt am Hauptplatz war ein doppelter. Wir haben die Bäume nicht nur einfach in den Boden gepflanzt, sondern es gibt ja mehrere große Probleme. Auch im Hinblick auf den Klimawandel sind die diese Starkregenereignisse. Das heißt, dass die Temperatur übers Jahr im Durchschnitt steigt. Der Niederschlag bleibt aber ungefähr gleich in Summe. Im Einzelfall ist es aber so, dass es sehr viele Regenphasen gibt und sehr viele Trockenphasen. Und wenn es regnet, dann regnet es oft sehr stark und es kommt in sehr kurzer Zeit sehr viel Wasser vom Himmel, das dann auch von den Oberflächen, gerade von den versiegelten Flächen, dann auch irgendwie weggebracht werden muss. Dazu kommt, dass es diese Wasserrahmenrichtlinie der EU gibt. Das heißt, wir müssen bis 2028 auch das Brauchwasser vom Regenwasser trennen. Gleichzeitig ist es so, dass wir ja für die Bäume Wasser brauchen. Vom Himmel fällt es runter, es rinnt weg, es wird über den Kanal entsorgt, du darfst nicht mehr hin. Das heißt, das sind 2 große Probleme, die wir mit einem System, mit dem Schwammstadtsystem, versuchen zu lösen. Bei diesem System wird Oberflächenwasser in den Untergrund eingeleitet. Wir haben riesig große Baumgruben ausgehoben, pro Baum 36 Kubikmeter. Das sind sehr große Löcher, 6x6 Meter, mal einen Meter tief. Also es sind schon sehr große Volumina, was da drinnen sind, das dann mit einem Grobschlag ausgefüllt wurde. Die Geschichte ist die, dass der Hauptplatz ja trotzdem als Veranstaltungsraum weiterhin funktionieren muss. Aber wenn da jeden Tag die Autos durchfahren, würden sie da im Rasen versinken. Und damit die Autos am Hauptplatz das nicht machen, brauchen wir stabile Oberfläche. Und diese stabile Oberfläche wird mit großen Steinen gewährleistet, sie werden verdichtet und diese großen Steine machen aber große Hohlräume zwischen den Steinen und dieser Hohlraum wird mit einem speziellen, mit einem Schwammstadtsubstrat ausgefüllt und das garantiert ausreichend Wurzelraum für den Baum, ausreichend Speichervolumen für das Wasser und zusätzlich auch noch die Nährstoffe für den Baum. Das heißt, es ist ein sehr ausgeklügeltes System, das speziell für Innenstädte und für Veranstaltungsflächen besonders gut geeignet ist.
Die Natur kommt zurück. Wir geben ihr wieder den Raum, den es braucht, dass Mensch und Tier leben können.
Im Zuge dieser Folge haben wir uns natürlich gefragt, wie kommt es zu dieser großen Hitze und warum wird es immer wärmer? Also einerseits durch den Treibhauseffekt, von dem habt ihr sicher alle schon was gehört, und es ist, wenn zu viele Wasserdampf und CO2-Teilchen in der Atmosphäre sind. Und dann kommt kurzwelliges Licht von der Sonne durch die Atmosphäre auf die Erdoberfläche und erwärmt die. Das ist per se gut, weil sonst könnte man da überhaupt nicht überleben und es wäre einfach viel zu kalt. Und dieses absorbierte Licht wird dann in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt. Und die Erdoberfläche strahlt diese langwelligen Wärmestrahlen größtenteils wieder ab. Allerdings wird ein erheblicher Teil von dieser Wärmestrahlung von den Treibhausgasen in der Atmosphäre zurückgehalten. Kommt somit nicht durch und es wird immer wärmer. Das aber nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht. Weil die Erde will sie bei Nacht regulieren und strahlt eben auch nachts Wärme ab. Wenn der Himmel jetzt ganz klar ist, dann ist das weniger ein Problem. Aber wenn übermäßige Wolkenbildung besteht oder höhere Aktivitäten wie Sonnenstürme oder Staubpartikel in der Atmosphäre sind, die eben durch Autoabgase, Industrieabgase etc. entstehen, dann kann sie einfach nicht genug abkühlen. Und dann wird es natürlich auch in der Nacht wärmer. Und was weitere Gründe sind, warum dieser erste Kärntner Hitzeschutztag so wichtig ist, das erzählen uns jetzt Rudolf Schober, Präsident des Kärntner Zivilschutzverbandes, Gesundheitslandesrätin Dr. Beate Brettner, Michael Wulz, Leiter der technischen Abteilung des LKH Villach und Umweltmediziner und Ökologe, Diplom-Ingenieur Hans-Peter Hutter.
Immer besser, immer schöner, immer höher. Durch Eingriffe der Menschen gibt es negative Auswirkungen. Großschadensereignisse, Hochwasser, Starkregen, Sturmböen und so weiter, die haben massiv in unseren Lebensraum und auch in die klimatischen Verhältnisse eingegriffen.
Was in letzter Zeit wirklich besorgniserregend ist, ist, dass es einerseits nicht nur die hohen Temperaturen gibt, sondern dass es auch eine hohe Luftfeuchtigkeit gibt und dass die Dauer dieser Hitzetage in Form einer Welle länger andauern.
Was in der jetzigen Zeit uns Probleme macht, wo wir merken, die Unterschiede zu den Jahren zuvor, dass früher die Temperaturen auch, also wir haben Aufzeichnungen viele Jahre zurück, auch hochgelegen sind, aber langsam angestiegen sind. Also der Verlauf bis zu den Temperaturen, die wir jetzt im Maximalen haben, die waren auf einem viel, viel längeren Zeitraum, also sprich der Sommer hat viel, viel länger gedauert. Was man jetzt sehr stark merkt, ist, dass es Perioden gibt, die eigentlich relativ kühl sind, dann wird es abrupt heiß, aber irrsinnig schnell heiß und dann wird es abrupt wieder kühl.
Wenn es um die Hitzewelle geht oder um Hitze insgesamt, wird es dann sehr stark nach oben gehen. Und gerade diese abrupten Schwankungen machen den Menschen, nicht allen, aber vor allem Menschen, die geschwächt sind, große Probleme. Wir haben ja bestimmte Ressourcen, wir müssen der Politik mitteilen, was ist jetzt wichtig, weil da gibt es ja auch nur beschränkte Mittel. Und was man hier sehen kann, nach dem Algorithmus, den wir überlegt haben, ist Hitze, neben Pollen, neben anderen Luftverunreinigungen oder Extremwetterereignissen wie Murren, ist Nummer eins in der Dringlichkeit, dass man hier etwas tut. Und dass wir was tun müssen, denke ich, ist klar, weil es gibt eben diese Hitzeperioden. Und da möchte ich schon vorher sagen, natürlich, wenn es viel Hitze gibt, gibt es auch oft sehr viel Trockenheit. Das heißt, wenn es um Gesundheit geht, geht es auch um unsere Ernährung, um unsere Existenz hinsichtlich Landwirtschaft. Die Forstwirtschaft ist betroffen. Und, bis hin natürlich, klarerweise, auch wenn es um die Forstwirtschaft geht, ganz massive Waldbrände, die haben wir in Österreich auch. Auch hier nimmt eben die Häufigkeit zu. Und letztlich ist das aber auch ein medizinisches Problem, weil wenn es dort viel Partikel gibt, viel Rauch, dann wird es zu mehr Krankenhausdauern führen. Und auch das ist klar, Grundwasserspiegelproblematik etc. Also Hitze ist nicht nur diese thermische Empfindlichkeit, sondern es geht hier auch um sehr viele andere Aspekte.
Österreichweit gibt es schon jetzt mehr Menschen, die an den Folgen der Hitze sterben, als im Straßenverkehr. Und der Juni 2025 war in Österreich der drittheißeste seit Aufzeichnungen. Da hat man zum Beispiel in Feistritz ob Bleiburg am 26. Juni 38,3 Grad gemessen und in Klagenfurt waren es 37,9. Expertinnen sind sich jedenfalls einig, dass wir das 1,5-Grad-Ziel, das im Pariser Klimaabkommen festgehalten wurde, nicht mehr erreichen, wenn wir so weiter wirtschaften. Dr. Markus Kottek von der Kärntner Landesregierung wird uns jetzt etwas über die Klimaentwicklung in Kärnten berichten.
Bevor wir in die Zukunft schauen, müssen wir immer ein bisschen Vergangenheitsbewältigung machen, weil sonst funktioniert das nicht. Das ist die Temperaturkurve der letzten 200 Jahre für Klagenfurt, die für Villach schaut genau gleich aus. Und da sieht man ganz rechts eindeutig, die letzten 50 Jahre ist ein bisschen was passiert. Es ist massiv, also auch im Jahresmittel, brutal wärmer geworden. Da reden wir von Temperaturerhöhungen im Jahresmittel von um die 2,5 bis 3 Grad schon, die wir da aufgezeichnet haben. Und das ist alles in den letzten 50 Jahren, 60, 70 Jahren schon passiert. Wenn wir im Detail schauen, was die letzten 50 Jahre passiert, dann sieht man da die vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und gerade auf der rechten Seite oben der Sommer und unten ist der Winter. Da sieht man, dass es vor allem in den Beckenlagen und vor allem auch in den Tallagen brutal wärmer geworden ist. Das ist das, was wir schon erlebt haben. Das ist das, was schon da ist und an das müssen wir uns auch anpassen und das heißt, dass die Hitze da ist und immer stärker wird. Und jetzt können wir auf Basis von dem in die Zukunft schauen. Und in der Zukunft bewegen wir uns in zwei Welten. Wir haben auf der linken Seite eine Klimaschutzwelt und auf der rechten Seite haben wir eine, wie sagt man, eine Business-as-usual-Welt. Wir wursteln so weiter wie bisher Welt. Auf der linken Seite, wir machen ambitionierten Klimaschutz. Und das ist die Erwärmung unseres Planeten im Klimaschutzszenario. Da sieht man, es wird um 1,5 bis 2 Grad wärmer. Das ist ja das, was das Übereinkommen von Paris uns sagt, wo wir hinwollen. Auf der rechten Seite ist der Weg, auf dem wir uns gerade bewegen. Das ist der Business-as-usual-Weg. Da wird der Planet und insbesondere Europa um 4, 5, 6 Grad wärmer. Da wollen wir nicht hin. Und wir haben das Ganze auch auf Kärnten umgelegt und dann schaut das so aus. Wir haben links die Temperaturkurve für Kärnten. Also im Schnitt sind es so 5,7 Grad in Kärnten im Jahresmittel und dann kommen die zwei Szenarien. In Blau machen wir Klimaschutz, in Rot machen wir nichts oder wenig, was wir halt so tun, Business as usual. Und dann sieht man, dass bis Ende des Jahrhunderts es auch in Kärnten um 4, 5 Grad wärmer werden kann. Und da wollen wir nicht hin. Wir wollen bitte die blaue Kurve. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir weiterhin Klimaschutz machen, dass wir uns bemühen, dass wir Treibhausgase reduzieren, dass wir effizienter werden einfach. Und dann müssen wir uns natürlich an die Folgen des Klimawandels anpassen. Und dann habe ich noch, weil die Zeit ganz kurz ist, eine Karte mitgebracht, weil wir reden zum Thema Hitze. Und das sind die Hitzetage für Kärnten aus dem Klimamap-Projekt. Im aktuellen Klima, wir haben in Kärnten so im Schnitt um die 5 Hitzetage pro Jahr. Wenn wir keinen ambitionierten Klimaschutz machen und so weiter wursteln wie bisher, dann schaut die Karten gegen Ende des Jahrhunderts so aus. Und dann sind wir in den Beckenlagen bei 50, 60 Hitzetagen pro Jahr. Das sind Tage mit mehr als 30 Grad. Und ich wohne in Klagenfurt, im Klagenfurter Becken. Und da schaut die Welt wirklich so aus, dass wir Sommer kriegen mit 50, 60 Tagen, wo wir mehr als 30 Grad haben werden, also hohes Schwitzen.
Wir brauchen einen Hitzeschutzplan für alle, überall.
Es braucht ein Handeln danach und eine soziale Verantwortung. Nicht nur für sich handeln, sondern auch für alle jene, denen es vielleicht schlechter geht und die sich selber nicht helfen können.
Seinen Teil der Verantwortung übernimmt das LKH Villach. Hier wird umgedacht. Sie führen als erstes Krankenhaus Österreichs die Planetary Health Diet ein. Es wurde ein Green Team im Krankenhaus gegründet, das sich in jeder Abteilung den klimatischen Herausforderungen stellt. Sei es jetzt in der Medizin, in der Pflege, in der Technik oder auch im Gebäudebau. Hier werden Schritt für Schritt Maßnahmen umgesetzt. Wir durften mit dem Leiter der technischen Abteilung, Herrn Michael Wulz, sprechen. Den Einstieg in das Thema gibt uns der ehemalige Primar, Anästhesiologe und Intensivmediziner Dr. Ernst Trampitsch.
Uns ist in den letzten Jahren im Gesundheitswesen mehr und mehr zu Bewusstsein gekommen, dass wir Nachhaltigkeit leben müssen. Wir sind für die Gesundheit der Bevölkerung zuständig und haben einen viel zu hohen CO2-Fußabdruck im Gesundheitswesen, hier insbesondere wieder in den Krankenhäusern und hier wieder insbesondere in energieintensiven Bereichen wie die Intensivstation und die Operationssäle, wo sehr viel Energie durch die Klimaanlagen etc. Gebraucht wird.
Nur damit man so ungefähr ein bisschen Gespür hat, was wir Energie verbrauchen. Das, was wir an einem Tag an Energie verbrauchen, da könnten wir 1100 Einfamilienhäuser ein Jahr lang versorgen. Was wir an einem Tag, jetzt am Sommertag, Energie verbrauchen. Also der Gesundheitssektor ist da speziell ganz, ganz großer Energieverbraucher. Und wenn man die unsere Großküche auf das Haus vergleicht, jetzt vom Jahresstromverbrauch sind das ungefähr 7%, was die Küche wirklich vom gesamten Jahresstromverbrauch verbraucht. Aber unsere PV-Anlage jetzt am Haus kompensiert nur ungefähr 2% des Jahresstromverbrauchs.
Das soll aber nicht so bleiben. Das Green Team arbeitet hier schon auf Hochtouren. Und eine weitere Besonderheit in Sachen CO2-Einsparung ist das Narkosegas-Recycling. Wie das genau funktioniert, erklärt uns wieder Herr Michael Wulz.
Thema Narkosegas. Narkosegas-Recycling ist auch in aller Munde. Wir in Österreich, also das LK Villach war eines der ersten Häuser in Österreich, das eben, muss man auch sagen, massiv durch Treiben unseres mittlerweile pensionierten Primars Ernst Trampitsch dieses Filterverfahren umgesetzt hat. Bis dato ist das Narkosegas am Dach über Entlüftungsanlagen, über spezielle Narkosegasentlüftungsanlagen in die Atmosphäre abgeblasen worden und wird jetzt eben direkt in dem austretenden Bereich beim Patienten im OP oder im Aufwachbereich, also in der Postnarkose, über sogenannte Aktivkohlefilter dann gebunden in dem Filter. Und es entweicht nur mehr aus Atemluft eigentlich aus diesem Filter. Und diese Filter, da gibt es eine Firma, die was ein Verfahren patentiert hat, um dieses Narkosegas, das in dem Filter gebunden ist, dann wieder rückzugewinnen. Und das ist ein Kreislaufprozess, dass man diese Filter dann aufbereitet, wieder bekommt, wieder einsetzt, dort wird das Gas wieder gebunden und der Filter wird wieder recycelt. Und eben das Narkosegas, das bei uns eingesetzt wird, hat einen sehr hohen GWP-Wert, der negativ auf unsere Umwelt sich auswirkt oder auswirkt. Und dementsprechend war das Bestreben groß, das sofort und schnellstmöglich umzusetzen, da auch der Prozess relativ einfach ist. Und es wurde nur der Filter nachbestückt, natürlich dann das ganze Verfahren mit TÜV und Prüfung und mit den Sicherheitsthemen noch gemacht. Aber eigentlich mit relativ wenig Schritten hat man da sehr viel machen können. Der kleine Teil, der dann später bleibt, soll auch noch mitgenommen werden. Der größte Teil wird über den Filter im OP und in den postoperativen, in den Aufwachbereich noch gebunden. Und der Teil, der übrig bleibt, ist das Narkosegas, das soll dann später auch noch über Filter mitgebunden werden. Und da versucht man gerade ein Verfahren zu entwickeln oder hat Maske oder Filter, um das auch noch zu binden, dass man das nicht in die Atmosphäre abatmet.
Bitte sagt allen, die Medikamente nehmen, und zwar mehrere Medikamente, dass sie am Hausarzt, Hausärztin gehen sollen, um diese Medikamente für Hitzebeeren einzustellen, umzustellen.
Wir sehen, welche Auswirkungen die Hitze auf die Gesundheit der Menschen hat. Wir sehen das einerseits an den Spitälern, dass die Frequenzen in den Spitälern häufiger sind an Hitzetagen. Aber was sehr traurig ist, dass auch an Hitzetagen die Sterblichkeit zunimmt. Und sie nimmt noch einmal mehr zu, wenn die Bevölkerung über 65 Jahre alt ist. Also wenn ein Viertel der Bevölkerung über 65 Jahre alt ist, dann verdoppelt sich sogar die Sterblichkeit.
Wir haben uns gefragt, ob sich die Hitze mittlerweile auch in den Krankenhäusern bemerkbar macht. Also ob mehr Menschen mit Hitzeproblematiken in die Klinik kommen, mit zum Beispiel Hitzeschlag, mit Sonnenstich oder ähnlichen Dingen. Und genau darüber haben wir mit Universitätsprofessorin Frau Primaria Dr. Sabine Horn vom LKH Villach gesprochen.
Mit mehr Hitzetagen gibt es natürlich mehr hitzeassoziierte Gesundheitsprobleme, das ist klar. Neue Krankheitsbilder haben sich nicht entwickelt. Es werden nur die hitzeassoziierten Gesundheitsprobleme einfach häufiger. Gefährdet sind vor allem die älteren Menschen, die ohnehin wenig Durstgefühl haben und in Hitzezeiten dann besonders leicht Kreislaufprobleme kriegen, weil sie zu wenig trinken. Aber auch wenn ich keine Kinderärztin bin, natürlich auch kleine Kinder oder Säuglinge sind natürlich auch gefährdet, falls sie nicht genug Flüssigkeit aufnehmen. Sonst muss man sagen, dass es eigentlich quer durch die Bank Menschen betreffen kann, die hitzeassoziierten Erkrankungen. Bei jungen Erwachsenen ist es, ich sage jetzt einmal, insgesamt sind die Probleme, die durch Hitze auftreten können, an Tagen, wo wir eben weit über 30 Grad haben, in unserer Notfallaufnahme schon gehäuft. Und zwar sind das vor allem kollapsartige Zustände, Kreislaufprobleme. Also das ist das, was wir hauptsächlich sehen, sind Kreislaufprobleme bei den Menschen, auch mit durchaus auch einmal Kollapszustände mit Bewusstlosigkeit. Das kann passieren.
Welche Auswirkungen starke Hitze auf unsere Psyche hat, das erläutert uns jetzt Ökologe und Umweltmediziner, Diplom-Ingenieur Dr. Hans-Peter Hutter.
Es gibt mentale Probleme. Und das äußert sich auch darin, dass Menschen mit psychiatrischen Vorerkrankungen auch deutlich häufiger Symptome haben. Symptomschwer nehmen zu, die kommen ins Krankenhaus, nehmen Ängste zu, es nehmen auch depressive Verstimmungen zu. Es haben Menschen Probleme, die demenzkrank sind oder angehende Demenz haben, also Vergesslichkeit. Die sind schwerstens gefährdet, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es auch das, gut, Straßenverkehr, Sommertemperaturen, brauche ich nicht sagen, aggressionssteigernd, Irritationen, die sich, weiß man aus nordamerikanischen Untersuchungen, gibt es den Long-Hot-Summer-Effekt, wo es auch zu mehr häuslicher Gewalt kommt. Die größten Probleme haben jene, die eigentlich isoliert leben, sozial alleinstehend in ihren Wohnungen sind, die sich nicht mehr helfen können. Das ist eines der Hauptthemen und da ist es schwierig, diese Personengruppen auch tatsächlich zu erreichen und deren zu helfen. Wenn es um die Hitzewellen geht, ist es so, dass diese thermische Belastung unser Herz-Kreislauf-System enorm antreibt. Wir müssen viel mehr machen. Das ist für jetzt einen Triathleten vielleicht egal, aber für Menschen, die vielleicht schon eine Herzschwäche haben, Atemwegsprobleme oder Nierenprobleme, für die ist es schwierig. Das heißt, wir haben gewisse Risikogruppen und die sind jetzt nicht nur körperlich definiert, sondern auch sozial. Es gibt Menschen, die müssen bei Temperaturen, wo man sie eher ins Bad legt, auch hart arbeiten. Nämlich die müssen Asphalt verlegen oder etc. Also es ist nicht nur jetzt eine Frage der körperlichen Gesundheit, der geistigen Gesundheit, sondern auch eine Frage unseres sozialen gemeinsamen Gefüges. Und letztlich, selbst wenn es Risikogruppen gibt, die ich angeführt habe, ist es eins, dass wir aber alle betroffen sind, wenn unsere Leistungsfähigkeit nimmt ab. Ihr könnt euch nicht so konzentrieren, bei höheren Temperaturen nimmt die kognitive Leistungsfähigkeit ab. Das ist alles sehr gut beschrieben, da gibt es überhaupt nichts drum herum zu reden. Biologisch ist es klar, warum das so ist, weil eben der Kühlmechanismus anstrengend ist. Nachdem wir das wissen, gibt es eben verschiedene Erkrankungsformen, das sind akute Erkrankungen, Kollaps, Hitzschlag, Sonnenstich. Und eh schon ist es so, dass es oft unterschätzt wird, was ein Hitzschlag ist. Denn eigentlich haben wir einen Hitzschlag eher die, die Sport betreiben. Die betreiben aber leider Gottes Darmsport, wenn es zu warm ist oder zu heiß ist. Aber man darf es wirklich nicht unterschätzen, weil das oft ein fatales Ereignis ist, wenn ein Hitzschlag ist.
Ein Hitzschlag per se ist ja die schwerste Form der Hitzeschädigung mit einer schweren Überwärmung des Körpers, mit einer massiven Temperaturerhöhung und einer Beeinträchtigung des Bewusstseins. Das ist Gott sei Dank insgesamt selten. Was man schon immer wieder erlebt, die kommen vielleicht nicht auf die interne, sondern vielleicht auf die neurologische Abteilung, sind Sonnenstiche. Die manifestieren sich mit starken Kopfschmerzen und auch eventuell Lichtscheu oder so durch die starke Sonneneinwirkung auf den Kopf. Wir sehen hauptsächlich Kreislaufprobleme. Und Hitzschlag wäre ja die schwerste Form der hitzeassoziierten Erkrankung, wo sofortige Intensivpflichtigkeit notwendig ist. Also wenn jemand das hätte, wäre der stark selber erhitzt, benommen. Und da müsste man als Erstmaßnahme für stabile Seitenlage sorgen und kühlen, also kühle Tücher auflegen, in den Schatten bringen und sofort den Notarzt rufen, wenn das passiert.
Wenn es um die Hitzewelle geht oder um Hitze insgesamt, wird es dann sehr stark nach oben gehen. Und gerade diese abrupten Schwankungen machen den Menschen, nicht allen, aber vor allem Menschen, die geschwächt sind, große Probleme. Und was hier das Kernproblem ist, die nächtliche Überwärmung, dass der Schlaf dann darunter leidet und man letztlich keine Erholung mehr hat. Weil Schlaf ist ja essentiell für unsere Leistungsfähigkeit. Es ist ja nicht nur die Hitze, die da ist, es ist die UV-Strahlung. Und es sind auch noch verschiedene gasförmige Schadstoffe, Stichwort Ozon und andere sehr reaktive Teilchen, die noch zusätzlich in diesen Situationen, wo es sehr heiß ist, dazukommen und uns belasten. Also wir haben letztlich Herausforderungen ohne Ende. Alleine wenn wir unsere Entwicklung anschauen in Österreich, Menschen werden älter und vulnerabler. Es geht um unser Gesundheitssystem, es geht um Menschen, die darin arbeiten, nicht nur um die Patientinnen und Patienten. Es geht darum, um die Helfer. Wie werden wir die oder auch die Betreuung, Pflegepersonal, alles Mögliche, auch die Familienangehörige, die eben pflegen müssen, die irgendwo hinfahren müssen. Also es gibt sehr, sehr viele Baustellen, auf die wir uns einstellen müssen, unabhängig davon, dass wir uns um Klimaschutz kümmern müssen. Es ist eine große Herausforderung für uns alle, Gesellschaft, aber vor allem für unser Gesundheitswesen. Wir sind noch immer eines der besten in der ganzen Welt, aber da ist mittlerweile schon Luft nach oben. Also wir müssen schauen, wie wir mit dem zurande kommen.
Wenn so heute Temperaturen gibt, spielt der bewusste Umgang mit Alkohol, anderen Suchtmitteln und ausreichendem Trinken eine wichtige Rolle. Nähere Einblicke dazu liefert uns Frau Primaria Dr. Sabine Horn aus dem LKH Villach.
Also Alkoholisierung, Alkohol ist halt in Österreich eine sozial anerkannte Droge, die kehrt überall hin, aber da haben wir viel Probleme mit Alkohol, vor allem im Sommer, wirklich viel, aber auch mit anderen Suchtgiften leider zunehmend. Und ganz viel wird gekifft, vielleicht auch durch die Akzeptanz in Deutschland. Die Leute haben aber dann entweder Rhythmusstörungen, Herzbeschwerden, sonst was und kommen. Ich glaube, dass auch unterschätzt wird, was das mit jungen Menschen, ganz jungen Menschen macht. Es fordern ja Mediziner da Altersgrenze eigentlich, weil das ja beim jungen plastischen Gehirn schwere Veränderungen machen kann. Und ich habe schon den Eindruck, im Sommer, so mit dem Ausgehen und Party und so, da ist das schon ein Thema. Und gemeinsam mit der Hitze und vielleicht zu wenig Wasser, wirklich zu wenig Wasser, kann das dann ein Problem sein. Also das ist eher bei den Jungen das Problem in Kombination mit Alkohol, dass die dann Probleme kriegen und bei den älteren Leuten, dass sie einfach nichts trinken.
Was können wir denn jetzt konkret tun, wenn es heiß ist? Wie können wir uns schützen oder wie können wir uns zumindest etwas Abkühlung an heißen Tagen verschaffen? Da ist das Thema Ernährung ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und damit kennen sich Frau Primaria Dr. Horn und Magister Sonja Fiedersee, Expertin für gesunde Küche, bestens aus und werden euch jetzt ein paar Tipps an die Hand geben.
Man sollte in Zeiten der großen Hitze ganz schwer verdauliche Sachen eigentlich meiden. Das heißt, ich sage jetzt ein Schnitzel mit Pommes frites ist nicht das Ideale, weil es starke Verdauungsarbeit notwendig macht und dann die ganze Durchblutung im Bauch ist.
Der zweite Punkt ist der, dass unser Herz-Kreislauf-System sehr stark belastet ist durch Hitze. Das heißt, wir sollten unsere Ernährung so wählen, dass sie unseren Kreislauf nicht noch zusätzlich belastet. Deswegen empfehlen wir pflanzenbetonte Kost mit einem ausreichenden Anteil an frischen, wasserreichen Obst und Gemüse, so dass ihr gut durch die Hitze kommt.
Mit welchen Mitteln können wir unsere Umgebung kühlen? Und besonders im städtischen Raum? Das verrät uns jetzt Diplom-Ingenieur Wolfgang Faller von der Abteilung Stadtgrün Villach.
Wir als Gärtner haben eine Klimamaschine gefunden. Diese Klimamaschine heißt Baum. Der Baum ist von sich aus perfekt und hat ein riesig großes Leistungsspektrum, das sowohl im Klimaschutz als auch in der Klimawandelanpassung sehr gut funktioniert. Viele Leute wissen ja nicht, dass ein Baum nicht nur Schatten spendet, sondern ganz aktiv die Luft kühlt, weil er Wasser aufnimmt und dieses Wasser an der Blattoberfläche wieder verdunstet. Und für diese Verdunstung braucht der Baum sehr viel Energie. Wenn jemand daheim versucht, einmal 1 Liter Wasser zu verkochen, dann wird er sehen, dass er ziemlich lang neben dem heißen, kochenden Topf steht, bis das Wasser verkocht ist und es wird irrsinnig viel Strom in diesen Kochtopf einfließen. Wenn wir von einem großen Baum ausgehen, vielleicht so wie der, wie dieser Götterbaum da hinten, der seinen Durchmesser von 12 Meter hat, dann verblasst der am Tag ca. 400 Liter Wasser. Die Energie für diese 400 Liter Wasser, die der verdunstet, muss er der Umgebungsluft entziehen. Und diese aktive Kühlung ist für uns spürbar. Das heißt, dass der Baum oder die Bäume schlechthin eigentlich die wirksamste Methode sind, um die Luft zu kühlen. Was wir machen müssen, ist also erstens bestehende Bäume erhalten und zweitens neue Bäume pflanzen. Und das ist für uns als Abteilung Stadtgrün natürlich Heimspiel, schöne Aufgabe. Und deswegen sind wir aus meiner Sicht eine der größten Klimaschützer in der Stadt.
Generell kann man also sagen, je mehr Blattmasse es gibt, desto kühler ist es. Die Lebenserwartung von einem Baum in der Stadt beträgt aber, sofern er kein Schwammstadtsystem zur Verfügung hat, tief wurzeln kann oder ungestresst ist von Abgasen, anderen Umwelteinflüssen, der Hitze und Verschmutzung circa 15 Jahre. Und im Vergleich dazu ein Baum in der Natur, einigermaßen unberührter Natur, kann mehrere 100 Jahre bis 1000 Jahre alt werden. Und der älteste Baum der Welt ist sogar 9500 Jahre alt.
Wir müssen hier umdenken. Denn wenn ich an den legendären Spruch denke, die haben unsere Umwelt, unsere Erde von unseren Vorfahren geliehen bekommen, so ist es unsere verdammte Pflicht, auch dafür zu sorgen, dass wir diese Natur unbeschädigt der nächsten Generation weitergeben können.
Wir wissen auch eines, dass die Menschen, die unmittelbar die Auswirkungen des Klimawandels erleiden müssen, nicht die Verursacher und Verursacherinnen sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir in der Politik dort auch Handlungsrahmen und Möglichkeiten setzen, um genau diesen sozialen Ausgleich wiederherzustellen, der von alleine nicht passieren würde.
Man muss halt auch die unterstützen, die hier etwas tun. Wenn hier Klimaschutzbemühungen da sind, dann müssen wir die auch belohnen. Alle, die sich da einsetzen, gehören belohnt. Klarerweise, um das zu bewerkstelligen, muss die Politik auch Rahmenbedingungen herstellen. Das ist keine Frage, weil sonst wird es für uns alle sehr schwierig. Es ist eine gemeinsame Geschichte, bitte. Wir sitzen alle im selben Boot, im selben Land, am selben Planeten. Es geht um Solidarität, es geht um ein Miteinander, dass man hier kreative Maßnahmen findet, dass man gemeinsam arbeitet und energisch daran weitermacht.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen ExpertInnen und SprecherInnen für ihre wertvollen Informationen und spannenden Einblicke bedanken. Bei Sophia Köck von der CHS Villach, bei der Gesundheitsrätin Dr. Beate Prettner, der Landesrätin und Referentin für Klimaschutzkoordination Sarah Schaar, bei Dr. Sabine Seidler, Klarmanagerin Region Nationalpark Gemeinde Oberes Mölltal, bei Diplompsychologin Andrea Stitzel, bei Primaria-Universitätsprofessorin Dr. Sabine Horn, bei Magister Sonja Fiedersee,
bei dem Umweltmediziner und Ökologen Diplom-Ingenieur Hans-Peter Hutter, bei Dr. Markus Kottek von der Landesregierung, bei Christian Salmhofer vom Klimabündnis Kärnten, bei Michael Wulz, dem Leiter der technischen Abteilung des LKH Villach, beim ehemaligen Primaranästhesiologen und Intensivmediziner des LKH Villach Dr. Ernst Trampitsch, bei Diplom-Ingenieur Wolfgang Faller von der Abteilung Stadtgrün, bei Rudolf Schober, dem Präsident des Zivilschutzverbandes Kärnten, bei Bischofsvikar Hans-Peter Premur und bei Bischof im Ruhestand Herwig Sturm. Ein besonderer Dank gilt der Kärntner Landesregierung und dem Klimabündnis Kärnten, die diesen Podcast möglich machen. Zum Ende dieser Folge gibt's jetzt unsere praktischen Alltagstipps zum Mitnehmen.
Unser erster Tipp: viel Wasser trinken. Werdet ihr wahrscheinlich schon tausendmal gehört haben, aber man kann es einfach nicht oft genug sagen, wie wichtig Wasser trinken ist. Besonders wenn es heiß ist und wir viel schwitzen, verlieren wir auch Wasser und das müssen wir eben wieder auffüllen, indem wir viel trinken. Gut wäre auch, wenn wir nicht so viele oder nicht zu viele stark anregende Getränke zu uns nehmen, wie Kaffee und Energydrinks, weil die das Herz-Kreislauf-System stark belasten und der Körper ist bei Hitze sowieso schon auf Hochtouren und das wäre dann ein bisschen zu viel.
Unser zweiter Tipp dreht sich ums Essen. Wie ihr schon gehört habt, ist am besten leicht verdauliche Gemüse- und obstreiche Kost oder leicht verdauliches Eiweiß. Denn schwer verdauliche Kost, wie zum Beispiel Burger mit Pommes, entzieht dem Körper wieder Energie, die er eigentlich zum Kühlen braucht. Esst auch gern Kompotte wie Apfel-, Kirsch- oder Birnenkompott, saftige Salate mit Gurke, Tomate, Zucchini, Sprossen und grünen Kräutern und ein Tipp für ganz heiße Sommertage: schneidet euch doch eine regionale Melone in Stücke, friert sie 10 Minuten ein und genießt sie dann als gesundes Eis.
Nächster Tipp: am besten nicht in die pralle Mittagssonne, zumindest für alle, für die das möglich ist. Alle, die draußen sein müssen, also zum Beispiel Menschen, die auf der Baustelle arbeiten, sollten unbedingt noch mehr trinken, weil sie die ganze Zeit der Hitze ausgesetzt sind. Und es ist jetzt so, dass in Österreich gibt es aktuell leider kein Recht, kein offizielles Recht auf hitzefrei. Für Innenräume gibt es zwar die Vorschrift, dass es nicht heißer als 30 Grad sein darf, in Büros zum Beispiel, aber das wird oft auch überschritten. Und am Bau ist es so, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin selber bestimmen kann, ob sie ihren ArbeiterInnen hitzefrei geben. Aber erst, wenn es für über 3 Stunden am Stück 32,5 Grad Außentemperatur hatte. Also dafür gibt es kein offizielles Gesetz, das ist denen freigestellt, ob die das machen. Die gute Nachricht ist, dass es laut ÖGB ab Jänner 2026 eine neue Hitzeschutzverordnung geben wird für Arbeiten im Freien. Und darin ist festgelegt, dass ab einer Temperatur von 30 Grad Hitzeschutzmaßnahmen ergriffen werden müssen.
Der nächste Tipp dreht sich um unsere Wohnräume und wie wir die am besten kühl halten. Am besten in den frühen Morgenstunden lüften und untertags die Wohnräume verdunkeln. Wer keine Hitzeschutzvorhänge oder ähnliches zur Hand hat, kann hier einfach eine Rettungsdecke an die Fensterscheibe kleben, aber bitte mit der silbernen Seite nach außen, denn die reflektiert das Sonnenlicht. Dann Wäsche aufhängen im Zimmer oder auch nasse Tücher. Eine Schüssel mit kaltem Wasser in den Raum stellen, das funktioniert dann über Verdunstungskälte. Wenn ihr nachts nicht schlafen könnt, weil es zu heiß ist, befüllt euch doch eine Wärmflasche zur Hälfte, steckt sie in den Gefrierschrank und benutzt die dann mit einem ganz normalen Polsterüberzug als Kühlflasche. Ihr könnt auch kalte Fußbäder machen, eure Hände und Arme bis zu den Ellbogen nass machen oder euch kalte Umschläge auf Kopf und Nacken legen.
Wenn ihr Sport machen wollt, verlegt es am besten in die frühen Morgenstunden, wo es noch nicht ganz so heiß ist. Und sucht euch über den Tag verteilt, wenn es geht, kühlere Orte wie den Wald, Seen, Berge oder eben in der Stadt, wie wir in der Folge gehört haben, geht in Parks oder Refugien.
Das war's mit dieser Folge von ClimateCast. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Podcast und teilt ihn mit euren FreundInnen. So verpasst ihr keine neuen Folgen und helft uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Alle Infos zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes und auch auf unserer Website www.climatecast.at. Habt ihr vielleicht Fragen oder Anregungen, dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare. Wir lesen alle durch und greifen spannende Fragen vielleicht schon in der nächsten Folge auf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Climatecast.